ARD Sounds.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Freitag, der 14. August, und wir zeichnen diesen Podcast um 10.45 Uhr auf.
Besonders früh, Astrid, weil ich es kaum abwarten konnte, endlich wieder mit dir im Studio zu sein hier in Hamburg nach den langen Sommerferien.
Ja, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich war mit meinen Kindern in Deutschland unterwegs, mit kleinen Abstechern nach Schweden und in die Schweiz. Und ich habe gemerkt, Astrid, dass ich diese Auszeit brauchte. Eine Pause von all den Nachrichten über russische Luftangriffe auf ukrainische Städte, nicht enden wollende Gefechte an der Front und die vielen Gefallenen und Verwundeten, all das Leid und die Zerstörung, mit der wir uns ja in der Redaktion täglich beschäftigen. Aber natürlich bin ich wie du und Anna, wie Kai und Peter auch irgendwie ein News-Junkie, der ohne den Nachrichtenbetrieb rasch Entzugserscheinungen bekommt. Also habe ich natürlich verfolgt, was ihr in den vergangenen 4 Wochen gesendet habt. Und dann gibt es ja auch noch die Breaking News, die einen überall erreichen, ob am Ostseestrand oder in den Bergen.
Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, was du meinst, Stefan, wahrscheinlich die Aufregung um die entdeckte Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen. Das war ja am späten Abend des 4. August.
Genau. Und was da womöglich nur wegen eines defekten Zünders glimpflich ausgegangen ist, das hätte ja verheerende, gar fatale Folgen haben können. Und unabhängig davon, ob wir es als Terrorakt oder als Teil eines offenbar nicht mehr nur hybriden Angriffs auf Deutschland sehen, als Versuch also, das Land einzuschüchtern, das die Ukraine so stark unterstützt wie niemand sonst in Europa. Ich habe mich gefragt, Astrid, ob die mit 600 Gramm Semtex-Sprengstoff ausgestattete Drohne Symbol einer Art zweiten Zeitenwende sein könnte. Also ein Moment, wo wir hier erkennen müssen, dass wir im 5. Jahr des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer noch nicht hinreichend vorbereitet sind auf die realen Bedrohungen, ob sie nun aus Russland kommen, wie in Sicherheitskreisen ja vermutet wird, oder von anderen Akteuren, die Deutschland übel wollen. Und diese Frage habe ich unserem heutigen Gast gestellt, Nico Lange, Gründer des Instituts für Risikoanalyse und internationale Sicherheit. Und er hat dazu Folgendes gesagt.
Wir sind an einer Katastrophe knapp vorbeigeschlittert, aber nicht, weil wir sie verhindert hätten oder abgewehrt hätten, sondern nur durch zufällige Umstände, möglicherweise einen technischen Defekt. Und das ist doch etwas, das uns jetzt sehr stark ins Handeln bringen müsste. Wir wollen doch solche Dinge abwehren und nicht auf Zufälle angewiesen sein.
Ja, warum und wie sich Deutschland dringend besser gegen Drohnenangriffe und hybride Bedrohungen wappnen muss, das beleuchten wir also gleich im Schwerpunkt dieser Ausgabe. Darin wird es dann auch um DNA-Spuren und andere Indizien gehen, die auf eine Beteiligung des russischen Militärgeheimdienstes hindeuten könnten. Du merkst, Astrid, ich verwende und betone den Konjunktiv. Am 1632. Tag des russischen Angriffskrieges wollen wir aber zunächst auf das Geschehen an der Front eingehen, auf die Luftangriffe beider Seiten. Wie ist die aktuelle Lage, Astrid?
Ja, zunächst möchte ich ein paar Zahlen vortragen, denn laut Berichten hat die Ukraine in diesem Jahr mehr als 700 Quadratkilometer Gebiet. Das ist etwas weniger als die Fläche Hamburgs verloren. Gleichzeitig aber sagt Ukraines Präsident Selenskyj, man habe etwa die gleiche Größe an Fläche zurückerobert. Er verweist dabei auf eine große Gegenoffensive in Richtung Oleksandrivka, die die Ukraine im Januar gestartet hatte. Selenskyj behauptet, dass die ukrainische Armee dabei bis August 745 Quadratkilometer befreit und 26 Dörfer in den Regionen Dnipro, Donetsk und Saporischschja wieder unter Kontrolle der Ukraine gebracht habe. Das Institute for the Study of War spricht von etwa 620 Quadratkilometern, die die Ukraine zurückerobern konnte, also etwas weniger als von Selenskyj angegeben. Dieses Institut gibt aber auch zu, dass seine Erhebungsmethode wahrscheinlich die ukrainischen Vorstöße unterschätze. Insgesamt muss man aber auch sagen, ist es selbst für Experten nicht immer einfach zu sagen, wer genau und vor allem auch in welchem Maß die Kontrolle über welches Gebiet hat. Unabhängig davon gehen die schweren Kämpfe an der Front unvermindert weiter. Besonders umkämpft sind Gegenden, die zum ukrainischen Festungsgürtel gehören, also Gebiete um die Stadt Kramatorsk, die in der Nacht zu Freitag heftig getroffen wurde, oder auch um die Stadt Slowjansk. Gemeldet werden aber auch Kämpfe um Dobropilja, das westlich von diesem Festungsgürtel liegt. Große Frontdurchbrüche kann die russische Armee allerdings nicht erzielen.
Und parallel dazu, Astrid, gehen die gegenseitigen Angriffe abseits der Front weiter. Die Ukraine vermeldet ja weitere Treffer im russischen Hinterland.
So ist es, Stefan, und ich kann dir eigentlich fast das Gleiche wie vergangene Woche berichten, denn die Ukraine zielt unter anderem auf russische Ölraffinerien, auf Logistikzentren des größten russischen Versandhändlers Wildberries. Der Schaden soll da mittlerweile im einstelligen Milliarden-Dollar-Bereich liegen, und das alles hat negative Folgen für die russische Wirtschaft, die sich bemerkbar machen. Um ein Beispiel zu nennen, Russland verliert zum Beispiel die Einnahmen aus Ölexporten. Und auf der anderen Seite trifft Russland die Ukraine an ganz unterschiedlichen Orten, etwa die Region Odessa. Dort wurden bei einem Angriff auf einen Passagierzug der Lokführer und sein Assistent getötet. 340 Passagiere mussten evakuiert werden.
Was mir noch aufgefallen ist, es gibt auffällig viele gegenseitige Angriffe auf Schiffe und Häfen in letzter Zeit.
Das stimmt, und die haben tatsächlich in den vergangenen Wochen auch zugenommen. Zuletzt hat die Ukraine nach Angaben Russlands zum Beispiel den Hafen Ust-Luga beschädigt. Das ist einer der größten russischen Häfen an der Ostsee und ein wichtiger Knotenpunkt für den Ölexport. Oder am Mittwoch, da traf es die russische Stadt Novorossiysk am Schwarzen Meer. Das ist ein wichtiger Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Selenskyj sprach von einer einzigartigen Operation gegen den Marinestützpunkt der Stadt. Der ukrainische Generalstab erklärte hinterher, 4 russische Kriegsschiffe seien beschädigt worden, was wir, wie so vieles in diesem Krieg, allerdings nicht unabhängig überprüfen können. Im Hafen dieser Stadt wurden auch Getreideterminals getroffen, und es sollen bei diesem Angriff auf die Stadt auch 3 Menschen getötet worden sein, darunter ein 8-jähriges Kind. Die russische Armee wiederum hat den Hafen von Odessa angegriffen. Der Betrieb dort hat im Juli nach ukrainischen Angaben deutlich nachgelassen, eben wegen der verschärften Sicherheitslage, wegen dieser Angriffe. Und außerdem gab es laut ukrainischen Quellen russische Angriffe auf das Gebiet um den größten ukrainischen Donauhafen Ismail, eine Stadt, die nahe der Grenze zu Rumänien liegt und ebenfalls wichtiger Umschlagplatz für Getreide und andere Rohstoffe ist.
Welche Folgen haben diese Angriffe eigentlich, Astrid, gerade mit Blick auf den Export von Getreide?
Ja, Russland und die Ukraine machen sich da gegenseitig Vorwürfe, und sie warnen davor, dass diese Angriffe Auswirkungen auf die weltweiten Lebensmittelpreise haben. Auch die Sorge vor Hungersnöten steigt, wenn Getreidelieferungen etwa für den Nahen Osten oder auch Afrika ausbleiben. Die Ukraine hat Zahlen veröffentlicht, aus denen hervorgeht, was diese russischen Angriffe auf Häfen und Schiffe im Schwarzen Meer für sie bedeuten. Demnach brachen die Agrarexporte in den ersten beiden Augustwochen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 75% ein, also ziemlich viel. Und man versucht nun, mehr Getreide über die Donau und auch benachbarte osteuropäische Länder zu transportieren, was allerdings auch nicht ganz einfach ist, denn der Transport auf der Schiene und der Straße, der ist schwerer zu organisieren. Dazu kommt, dass zum Beispiel die Beziehungen zum Nachbarn Polen belastet sind, unter anderem auch wegen des Streits über billige ukrainische Agrarimporte. Und dazu kommt noch das gleiche Problem, was wir auch in Deutschland sehen, die niedrigen Wasserstände, in dem Fall der Donau, die bringen Probleme mit sich. Also da kommt vieles zusammen, was den so wichtigen Getreideexport im Moment erschwert.
Dann will ich noch ein anderes Thema anschneiden. Astrid, du hast mich daran erinnert, dass wir hier vor exakt einem Jahr erst gebannt und dann befremdet zugeschaut haben, wie US-Präsident Trump in Anchorage, Alaska, Russlands Machthaber Putin den roten Teppich ausgerollt hat. Da schien es ja kurz so, als sei es Wladimir Putin gelungen, Donald Trump auf seine Seite zu ziehen, in dem Versuch, der Ukraine in einer Art Diktatfrieden den gesamten Donbass zu entreißen und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf die Knie zu zwingen, der ja selbst gar nicht bei diesen Gesprächen dabei war, ähnlich wie die Europäer. Ein Jahr später hat der ukrainische Präsident jetzt den Amerikanern seinerseits einen neuen Vorschlag zur Beendigung des Krieges unterbreitet, heißt es. Was wissen wir darüber?
Nicht besonders viel. Selenskyj hat am Dienstag mitgeteilt, er habe US-Unterhändlern Vorschläge für eine Beendigung des Krieges übergeben. Er ist aber nicht auf die Details eingegangen. Und es kam nur so viel von ihm, nämlich, dass die USA Druck auf Russland ausüben könnten, damit dessen Pläne auf ein Ende des Krieges anstatt auf eine Verlängerung abzielten. Und Selenskyj hat noch gesagt, die USA könnten helfen, die Verteidigung der Ukraine zu stärken, vor allem bei der Flugabwehr. Das ist ja was, was wir schon länger von ihm hören.
Und was dringender wird, wir haben gesehen, dass die Ukraine ballistische Raketen kaum noch abwehren kann, weil ihr die Abfangraketen ausgehen. Gleichzeitig behauptet Präsident Selenskyj, Russland habe im Vergleich zu früher monatlich nun mehr als doppelt so viele ballistische Raketen zur Verfügung, also ein volles Arsenal. Er hat deshalb in einem Interview mit CNN erneut darum geworben, dass die USA ihm Patriot-Raketen zur Verfügung stellen.
Und er hat dabei folgende Rechnung aufgemacht.
Ich bitte unsere US-Partner, mir 5% ihrer Raketenbestände zu verkaufen. Wenn sie uns 5% verkaufen, werden wir den Winter überstehen und Menschenleben retten. Wenn sie uns 10% verkaufen können, werden wir alle ballistischen Raketen Russlands zerstören.
Das ist der Wunsch, aber es gibt nach wie vor das Problem, dass die Bestände der USA durch den Krieg gegen den Iran deutlich geschrumpft sind. Und Donald Trump, der US-Präsident, hat der Ukraine auch nicht besonders viel Hoffnung gemacht. Es klang fast schon lapidar, als er vergangene Woche auf die Patriots angesprochen erklärt hat, die USA bräuchten auch Raketen. In diesem Interview mit CNN ist Selenskyj dann auch auf den Friedensplan eingegangen, wenn auch sehr vage.
Wir brauchen mehr amerikanische Beteiligung am Friedensplan. Ich weiß, dass sie einen gewissen Dialog mit Russland führen. Ich kenne zwar keine Einzelheiten, aber das ist normal. Putin will diesen Krieg jetzt nicht beenden.
Tatsächlich gibt es vom russischen Machthaber überhaupt keine Signale, diesen Krieg beenden zu wollen, obwohl der schon mehr als 4 Jahre andauert und die Kriegsziele von Putin wirklich in weiter Ferne liegen.
Gucken wir kurz auf diese ungleichen Präsidenten, Putin und Trump. Die stehen ja beide im Herbst vor Wahlen, wenn auch unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen. Während der Amerikaner fürchten muss, bei den Kongresswahlen am 3. November die Quittung für seine Politik zu kriegen, sind die zwischen dem 18. und 20. September angesetzten Duma-Wahlen in Russland in Wahrheit ja Scheinwahlen, muss man sagen. Das Parlament ist keine demokratische Kontrollinstanz, sondern ein Scheinparlament, so würde ich es nennen. Wer Putins Herrschaft und seinen Krieg gegen die Ukraine in Frage stellt, der wurde gar nicht erst zugelassen als Partei. Und in Wahrheit muss man um Freiheit oder gar das Leben fürchten, wenn man sich aus der Deckung wagt in Russland. Auch russische Umfragen muss man dementsprechend mit Vorsicht genießen. Aber es ist kein Geheimnis, die Stimmung im Land ist schlecht. Das haben wir hier auch schon berichtet, was auch mit den Folgen der Kriegswirtschaft und mit den Folgen der Sanktionen zu tun haben dürfte. Beobachter erwarten nun, dass Putin nach diesen Scheinwahlen eine erneute Mobilisierung anordnet, also bis zum Ende des Jahres Hunderttausende neue Soldaten rekrutieren könnte. Ist da was dran?
Das lässt sich im Moment schwer belegen. Selenskyj hat ja auch nicht zum ersten Mal davor gewarnt. Seine Mahnungen wurden nur jetzt noch mal lauter, konkret, dass Russland diesen Schritt nach der Duma-Wahl gehen könnte. Der Kreml hat eine mögliche Mobilmachung dementiert. Es ist jetzt nicht besonders verwunderlich, aber Ex-Präsident Medvedev hat der Ukraine unterstellt, Gerüchte zu verbreiten, um die Lage in Russland vor der Parlamentswahl zu destabilisieren. Aber auch manche Experten und Politiker im Westen halten dieses Szenario durchaus für plausibel. Und manche erinnern sich auch noch an 2022, als es trotz anderslautender Beteuerungen aus dem Kreml im September dann doch zu einer Teilmobilmachung in Russland kam.
Zur Wahrheit gehört, auch die Ukraine hat Probleme bei der Rekrutierung von Soldaten. Wir haben darüber schon berichtet. Und jüngste Meldungen von der Front dürften es nicht einfacher machen, Soldaten zu rekrutieren, oder?
Es gibt ein Video, auf dem ukrainische Soldaten die Armeeführung um Hilfe bitten. Der Kommandant beklagt darin, dass die Männer schon seit 4 Monaten nicht mehr abgelöst worden seien, obwohl der Einsatz nur 1 Monat hätte dauern sollen und dass sie vor allem viele Tage ohne Essen oder Wasser auskommen müssten. Das Kommando dieser Brigade hat dann erklärt, es unternehme alle notwendigen Schritte, um die Soldaten angemessen zu versorgen. Es hieß aber auch, dass das Video nicht den vollen Umfang der unternommenen Anstrengungen widerspiegele. Aber ein Problem ist wohl, dass die Soldaten wegen dieser ständigen Bedrohung durch Drohnen nicht einfach ihre Position verlassen können und einen geeigneten Zeitpunkt abwarten müssen. Und wann der im Fall dieser konkreten Brigade, von der dieses Video veröffentlicht wurde, gekommen ist, das weiß man derzeit nicht.
Nicht nur viele Soldaten lassen in diesem Krieg ihr Leben, sondern auch immer mehr Zivilisten. Wie viele Opfer sind da eigentlich zu beklagen inzwischen?
Den Vereinten Nationen bzw. einer Beobachtermission in der Ukraine zufolge hat diese Zahl im Juli den höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht. Demnach wurden im vergangenen Monat mindestens 437 Zivilisten in der Ukraine getötet und mindestens 2610 verletzt, was einem Anstieg um 30% im Vergleich zum Juni und um 70% im Vergleich zum Juli 2025, also zum Vorjahr, entspreche. Insgesamt hat die UNO seit Beginn des Krieges vor 5 Jahren mehr als 16.800 tote Zivilisten in der Ukraine gezählt. Sie geht aber davon aus, dass diese Zahl deutlich höher liegt, denn die Opferzahlen in den Gebieten, die Russland besetzt hält, die konnten nicht bestätigt werden. Aber muss man auch noch dazu sagen, auch die Menschen in Russland leiden zunehmend unter diesem Krieg. Die UN-Beobachter haben erklärt, dass die Zahl der getöteten Zivilisten dort im Juli ebenfalls zugenommen habe. Russische Behörden haben 79 Tote und mehr als 600 Verletzte gemeldet. Allerdings, darauf weist die UNO auch hin, seien die Zahlen schwer überprüfbar, weil der Zugang zu Informationen in Russland eingeschränkt ist.
Dann, Astrid, heute noch ein kurzer Blick auf den Nahen Osten, wo das Gezerre um die Straße von Hormuz ja weitergeht. Wie ist der Stand der Dinge?
Es gibt dazu von iranischer und US-amerikanischer Seite wie üblich unterschiedliche Angaben. US-Präsident Trump hat Mitte der Woche behauptet, in der gesamten Meerenge seien Minen geräumt worden und sie sei für die Schifffahrt offen. Die USA kontrollierten sie zu 100%. Man muss dazu sagen, das ist wohl Trumpsches Wunschdenken. Er steht ja auch innenpolitisch sehr unter Druck. Auf jeden Fall hat Teheran das so nicht stehen lassen wollen und widersprochen. Die Meerenge befinde sich weiterhin unter der vollständigen Verwaltung und Kontrolle des Iran, hieß es dann von dort. Auch die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt hatte am Dienstag berichtet, dass die Angriffe und Bedrohungen durch die iranischen Revolutionsgarden in der Meerenge anhalten. Man kann sagen, die Lage bleibt auf jeden Fall angespannt. In der Nacht zu Freitag gab es einen Angriff auf 2 Schiffe des staatlichen emiratischen Ölkonzerns, für den die Vereinigten Arabischen Emirate Iran verantwortlich machen. Sie sprechen von Piraterieakten, einer direkten Bedrohung für die Stabilität der Region, ihre Bevölkerung und der globalen Energiesicherheit. Teheran, das ist ja bekannt, knüpft die vollständige Öffnung der Straße von Hormuz an Bedingungen, an Zugeständnisse der USA, zum Beispiel an die Aufhebung der Seeblockade iranischer Häfen, oder sie wollen auch eine Entschädigung für entstandene Kriegsschäden. Außerdem, auch das ist nicht neu, will Iran Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz kassieren. Das ist ja ein Punkt, den die USA immer wieder ablehnen. Was die Meerenge ansonsten noch betrifft, ist, dass es ja angeblich vergangene Woche eine Einigung zwischen Iran und Oman geben sollte, beziehungsweise hieß es ja, dass diese Einigung unmittelbar bevorstehe. Da geht es darum, welche Route Schiffe künftig durch die Straße von Hormuz nehmen sollen. Allerdings bis heute gibt es dazu keine offizielle Vereinbarung.
Wir werden das also weiter beobachten. Danke für diesen Überblick und deine Analyse, Astrid.
Sehr gerne.
Damit kommen wir zum Schwerpunkt dieser Folge. Uns beschäftigt die Frage, wie Deutschland gewappnet ist und wie es gewappnet sein sollte gegen Angriffe mit Sprengstoff, Drohnen, auch gegen hybride Bedrohungen. Ich freue mich dafür, einen ausgewiesenen Experten gewonnen zu haben. Nico Lange ist Gründer des Instituts für Risikoanalyse und internationale Sicherheit mit der klangvollen Abkürzung IRIS und zudem ein Mann, der sich in und mit der Ukraine bestens auskennt. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Danke für die Einladung.
Bevor wir uns nochmal mit der Sprengstoffdrohne von Leipzig befassen, mit dem Stand der Ermittlungen und möglichen Folgen, erreichen uns Breaking News aus dem Baltikum. Es gab Luftalarm in Lettland. Eine Drohne sei in den lettischen Luftraum eingedrungen und von Kampfjets eines NATO-Partnerstaates abgeschossen worden. Das teilte das Militär in der Nacht zum Freitag auf der Plattform X mit. Was wissen wir darüber?
Wir wissen darüber etwas, das beunruhigt, nämlich dass wir immer Kampfjets brauchen, um einzelne Drohnen oder wenige Drohnen abzuschießen. Das ist nicht gut. Und die Nachricht aus Lettland ist ja auch deswegen eine Nachricht, die viele aufhorchen lässt, weil es schon seit einiger Zeit in unterschiedlichen Medien immer wieder Leaks aus Nachrichtendiensten gab, aus Polen, aus dem Baltikum, dass Russland mit ukrainischen Drohnen versuchen könnte, im NATO-Luftraum zu provozieren, mit diesen Drohnen, die gezielt abgelenkt und umgelenkt werden, oder mit ukrainischen Drohnen, die Russland in seinem Besitz hat. Deswegen gibt es da jetzt eine sehr hohe Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Gleichzeitig muss man sagen, die Ukraine hat Ust-Luga angegriffen, ein Ölverladeterminal an der Ostsee. Und das war vorher auch schon manchmal der Fall, wenn die Ukraine diese Angriffe da im Norden durchgeführt hat, dass es sowas gab wie Spillover, also ukrainische Drohnen, die entweder abgelenkt wurden oder aus anderen Gründen in den Luftraum von Finnland, Estland oder Lettland eingedrungen sind.
Also um das nochmal klar zu sagen, was da in den lettischen Luftraum eingedrungen ist, könnte also eine fehlgeleitete, durch russische Störmanöver fehlgeleitete ukrainische Drohne sein, oder es könnte sich gehandelt haben um eine von Russland gezielt eingesetzte ukrainische Drohne, sozusagen eine False-Flag-Operation. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich bin sehr zurückhaltend bei dem Begriff False-Flag. Es ist ja so eine Mode geworden, alles und jedes zumindest unterstellend irgendwie als False Flag anzugucken. Aber es ist eben so, dass mehrere Nachrichtendienste gezielte Informationen an die Öffentlichkeit gebracht haben, dass Russland etwas planen könnte, das daraus besteht, dass Russland ukrainische Drohnen nutzt, um in den Luftraum eines baltischen Staates einzudringen. Und das ist eben dann immer, wenn so etwas passiert wie jetzt in Lettland, sozusagen etwas, an das man denkt. Und das ist ja nicht ohne Grund so, dass die Nachrichtendienste aus dem Baltikum und aus Polen das öffentlich gemacht haben, weil diese präemptive Deklassifizierung, also Informationen aus dem Geheimen in die Öffentlichkeit zu holen, ist eine Methode, um mit diesen russischen Vorgehensweisen umzugehen. Dazu kommt, in Lettland gab es sehr starke Folgen, als schon mal Drohnen in den Luftraum eingedrungen sind. Da musste ja sogar der Verteidigungsminister zurücktreten. Und es gibt so einige, die sagen, Lettland könnte ein Ziel sein, das für Russland interessant ist. Da gibt es eine russische Minderheit. Es liegt genau an der Ostflanke. Und die Litauer werden als sehr, sehr wehrhaft eingeschätzt. Und in Litauen ist ja unter anderem auch eine deutsche Brigade stationiert. Die Esten sind sehr nah an den Finnen und an den Skandinaviern. Also das sind alles Gründe, warum man mit großer Aufmerksamkeit auf so ein Ereignis in Lettland schaut. Dass die Luftverteidigung oder dieses Air Policing funktioniert, das haben wir ja anderswo auch schon gesehen, in Rumänien zuletzt mehrfach. Aber ich sag's nochmal, ist keine gute Nachricht, wenn wir F-16 oder andere Kampfflugzeuge brauchen, um eine relativ billige Drohne vom Himmel zu holen.
Dann kommen wir nach Deutschland. Als Sie davon hörten, dass eine mit 600 Gramm Semtex ausgerüstete Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen zwischen Frachtmaschinen entdeckt wurde, was war da Ihr erster Gedanke?
Ja, den Leipziger Flughafen als Angriffsziel für Nachrichtendienste oder für hybride Angriffe hatte man ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, schon länger auf dem Radar. Da ist ja auch schon einiges passiert. Insofern ordnet man das dann intuitiv sofort in diesen Kontext ein. Und ich glaube, mein erster Gedanke war, wir sind an einer Katastrophe knapp vorbeigeschlittert, aber nicht, weil wir sie verhindert hätten oder abgewehrt hätten, sondern nur durch zufällige Umstände, möglicherweise einen technischen Defekt. Und das ist doch etwas, das uns jetzt sehr stark ins Handeln bringen müsste. Wir wollen doch solche Dinge abwehren und nicht auf Zufälle angewiesen sein.
Wo stehen wir denn in Sachen Drohnenabwehr, wenn wir jetzt an unsere Flughäfen denken oder auch andere kritische Infrastruktur? Was wäre technisch notwendig und was haben wir schon? Können Sie uns das kurz erläutern?
Es gab dazu eine verspätete, aber dann doch stattfindende Diskussion im vergangenen Jahr, als es Ereignisse gab mit Drohnen im skandinavischen Raum, Kopenhagen und über der Ostsee. auch in Belgien und dann auch am Münchner Flughafen. Seitdem ist einiges passiert, insbesondere weil die Bundespolizei in ihrem Zuständigkeitsbereich ein Drohnenabwehrzentrum eingerichtet hat, einige Technologien sich anguckt, auch getestet hat. Aber was nicht passiert ist, ist flächendeckend die Sensorik so zu verbauen, dass man zuverlässig erkennen kann, da ist eine Drohne, woher ist sie gekommen, wohin ist sie geflogen. Wir verlassen uns da immer noch sehr stark auf Sichtungen und auf Rätselraten. Und das muss jetzt schleunigst nachgeholt werden. Es beginnt bei der Detektion und dafür muss man unterschiedliche Sensoren zusammenbringen, weil das nicht einfach so geht mit einem System, sondern nur mit so einem Mesh, also einem Netzwerk aus unterschiedlichen Sensoren. So, da ist, sehe ich das größte Defizit, weil bei allen Drohnenereignissen, die wir jetzt so erleben, inklusive dem in Leipzig, ja, das Muster immer noch das alte ist. Jemand hat was gesehen, aber keiner weiß, was genau ist, wo ist die Drohne gestartet worden, wo ist sie gelandet und so weiter. Müssen wir jetzt schleunigst verbessern.
Die Kombination aus Sensoren, Radar, dass man den Luftraum überwacht, optisch, akustisch, da gibt es ja alle möglichen Sensoren. Das gibt es doch schon, auch in Deutschland und serienreif, wie wir hören. Warum ist das nicht längst eingesetzt?
Ja, es gibt diese Sensoren, es gibt auch sehr gute Technologien in Deutschland, sowohl von etablierten Unternehmen als auch von jungen Unternehmen, von Startups. Es gibt auch, glaube ich, schon viele, die sich technologisch mit dem Thema beschäftigen. Die Politik hängt da technologisch etwas hinterher. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür, aber ich glaube, das ist nicht der einzige Bereich, wo man politisch hinter technologischen Entwicklungen hinterherläuft. Es gibt vor allen Dingen auch Daten, also die Ukraine, die sehr umfangreiche elektrooptische Wärmebild, aber auch akustische Sensornetzwerke aufgebaut hat, hat Daten von Millionen von Drohnenflügen unterschiedlicher Drohnen. Deutschland hat auch ein Abkommen mit der Ukraine seit einiger Zeit, noch nicht so lange, aber hat es, um Daten auszutauschen. Die sind ja extrem wichtig, damit man mit den kontextualisierten Sensordaten dann auch die Erkennung verbessern kann, wenn man mit diesen Daten lernt. Also die Zutaten sind da. Es mangelt an der stringenten Umsetzung. Ich habe auch nicht verstanden, warum man nur einige Flughäfen von den großen Flughäfen in Deutschland schützen kann. Also es wäre jetzt aus meiner Sicht ein logisches Vorgehen, wenn die Zutaten da sind, dass man sagt, so bis zum 31. August oder zum 1. September an allen Flughäfen in Deutschland wird jetzt diese Sensorik angebracht, damit wir mal wissen, was los ist.
Vielleicht meinen das die Innenminister von Bund und Ländern, wenn sie zuletzt formuliert haben, sie sähen sich bei der Abwehr gefährlicher Drohnen unter Zeitdruck. Wie bewerten Sie das?
Tja, ich finde es ganz erstaunlich, dass nachdem man seit mehr als einem Jahrzehnt kleine Drohnen im Online-Versandhandel bestellen kann. Und im fünften Jahr des Krieges Russland gegen die Ukraine, wo Drohnen, insbesondere kleine Drohnen, nochmal eine sehr hohe Bedeutung gewonnen haben, dass man sich da, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, dass man sich beklagt, es gebe Zeitdruck. Also wie langsam wollen wir denn sein bei diesem Thema? Wann wollen wir das denn machen? Und wenn jemand denkt, das wäre irgendwie ein neues Phänomen, ja, also das sind Leute, die denken auch, soziale Medien wären irgendwie ein neues Phänomen oder das Internet. Das muss jetzt gemacht werden und zwar schleunigst. Wir können diese Lücken nicht so lassen, zumal ja das Risiko auch dadurch größer wird, dass wir unsere Lücken bei der Drohnenabwehr sowohl an der Ostflanke als auch bei unseren Infrastrukturen öffentlich allen vor Augen geführt haben. Das ist doch eine Einladung an unsere Gegner.
Gibt es denn Länder, die weiter sind in Europa?
Ja, die Lage ist bei den europäischen NATO-Partnern insgesamt nicht besonders gut und es gibt auch durchaus ähnliche Problemlagen in den Diskussionen, was ja auch ganz gezielt dadurch ausgelöst wird, dass hybride Angreifer sich Grauzonen suchen, also Grauzonen in Bezug auf Zuständigkeiten, Grauzonen in Bezug auf Verletzbarkeiten. Das ist ja sozusagen der Kern von hybriden Angriffen. Es gibt allerdings in Bezug auf Sensoren zum Beispiel schon einige Initiativen, die schon länger laufen in skandinavischen Staaten, dass die an Stromleitungen, an Infrastrukturen, die über Wasser oder unter Wasser verlaufen, Häfen, aber auch Schiffe, dass die Sensoren verbauen, um die Lage in Bezug auf Drohnenflüge und Drohnenaktivitäten erfassen zu können. Also da sind einige schon einen Schritt weiter und was Drohnenabwehrtechniken betrifft, gibt es eine ganze Reihe von Technologien, die bereits getestet sind, die im Einsatz sind, insbesondere in baltischen Staaten, aber auch in Skandinavien gibt es viele, die daran arbeiten. Das ist jetzt nicht so, dass jeder dazu eine ganz breite öffentliche Diskussion führt. In einigen Ländern gibt es da große strategische Disziplinen in Bezug auf Geheimhaltung. Da will man der anderen Seite nicht die ganze Zeit zeigen, was man macht, was man vielleicht kann, was man nicht kann. Aber Deutschland ist jedenfalls nicht führend, was diese Themen anbetrifft. So viel kann man, glaube ich, sagen.
Wo Sie Geheimhaltung ansprechen, wir haben ja eins immerhin, wir haben einen nationalen Sicherheitsrat seit geraumer Zeit, der ja auch für genau solche Szenarien ins Leben gerufen wurde. Wie bewerten Sie dessen Rolle jetzt bei diesem Drohnenzwischenfall in Leipzig? Also die geheime Tagung gab es ja wohl, danach kaum Kommunikation. War das richtig, war das falsch? Wie sehen Sie es?
Zunächst mal ist meine Wahrnehmung, dass wir die Idee eines nationalen Sicherheitsrats haben. Und im Koalitionsvertrag ist es erfreulicherweise auch gelungen, sich darauf zu einigen, dass man einen nationalen Sicherheitsrat einführen will. Bin mir nur nicht sicher, ob die aktuelle Inkarnation dieses nationalen Sicherheitsrates tatsächlich der Idee entspricht. Also faktisch ist es ja jetzt so etwas wie eine Unterabteilung der Abteilung 2, also der für Außen- und Sicherheitspolitik zuständigen Abteilung im Bundeskanzleramt. Die Idee des Nationalen Sicherheitsrats war aber, keine Unterabteilung zu sein, sondern ein Gremium, das letztlich aus der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers heraus das Ressortprinzip überwinden kann und strategische Leitlinien festlegen kann über alle Ressorts hinweg. Dann in solchen Lagen, die ja ganz erkennbar ressortübergreifend sind, auch schnell ins Handeln kommen kann. Jetzt ist es ja so, dass eine Unterabteilung, die es faktisch jetzt ist, nachdem der Büroleiter des Bundeskanzlers, der das früher in Personalunion gemacht hat, weg ist, dass die nicht die Durchgriffskraft hat, um alle Ressorts zu gemeinsamen Handeln zu bewegen. Und dass dadurch der Nationale Sicherheitsrat, ich vermute das, die Tagungen sind geheim, also kann ich es nicht wissen, aber ich vermute, dass eher ein Informationsaustauschgremium ist, als ein Gremium, wo man tatsächlich ins Handeln kommt. Und das ist bedauerlich. Also entspricht der aktuelle Nationale Sicherheitsrat, wie er ausgeformt ist, nicht der Idee, die dahinter steckte. Und nur noch mehr Gremien zu haben, wo sich alle gegenseitig auf den neuesten Stand bringen und alle gegenseitig Informationen austauschen, davon werden jetzt keine Sensoren verbaut. Dadurch wird auch gegen die Drohnen nichts unternommen. Also man kann sich nicht die ganze Zeit nur mit Lagebild und Austausch über Lagebild beschäftigen. Man muss schon auch was machen. Und diese Funktion scheint der Nationale Sicherheitsrat in der aktuellen Inkarnation nicht erfüllen zu können.
Die Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig, die ist vor 10 Tagen gefunden worden. Die Ermittlungen laufen noch. Wir hören von unseren investigativ arbeitenden Kolleginnen und Kollegen, also dem Rechercheverbund von NDR, WDR und SZ. Die Fahnder hätten eine Antenne in einem Baum gefunden am Flughafen, die darauf hindeutet, dass es um Signalverstärkung ging und vielleicht auch Störunanfälligkeit für diese Drohne. Es ist von DNA-Spuren die Rede, auch von einem Netzwerk an angeheuerten Saboteuren mit Spuren, die nach Litauen oder Polen führen. Was wissen wir über den Ursprung dieser Drohne und eine mögliche Beteiligung Russlands heute?
Also grundsätzlich wissen wir auch so schon, dass so ein Angriff in das Muster der russischen hybriden Angriffe auf Deutschland passt. Und dass das Ziel in Leipzig und das, was man zur Vorgehensweise weiß, diese These unterstützen. Wenn die DNA-Spur, und das scheint ja so zu sein, eine Verbindung herstellt zu den Brandsätzen, die in DHL-Paketen, die ja auch per Luftfracht transportiert werden sollten, auch übrigens am Flughafen Leipzig, wenn diese DNA-Spur dahin führt, dann hat man ja eine direkte Verbindung, weil diese DHL-Brandsätze ja dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugeordnet worden sind, schon vor einiger Zeit. Die Vorgehensweise technisch mit dieser Drohne deutet auf Erfahrungen hin, wie man sie im Krieg Russland gegen die Ukraine gemacht hat. Da ist diese Vorgehensweise etwas sehr Typisches, also dass man eine Drohne hat, die speziell angefertigt ist, die eine sehr stark verstärkte Batterie hat, die einen Sprengsatz trägt, dass es eine Antenne gibt, die so eine Art Relaisfunktion hat und Signalverstärkungsfunktion, dass die Drohne und die Antenne ja gemeinsam dafür sorgen, dass es eine stabile Verbindung gibt ins Internet. Übrigens nutzen solche Drohnen ja unsere Mobilfunknetzwerke. Also da waren zwei SIM-Karten drin und Module, um einfach die Datenleitung unseres Mobilfunknetzes zu nutzen, um die Drohne zu steuern und um Videos zu übertragen. Und man muss annehmen, auch wenn man da noch nicht, zumindest kenne ich den Stand der Ermittlungen da nicht, noch nicht alles ausgewertet hat, dass es noch eine weitere Drohne gab in einer gewissen Höhe, die auch eine Relaisfunktion, was die Daten betrifft, gehabt haben kann und die sehr wahrscheinlich von oben mitgefilmt hat. Und diese Vorgehensweise kennt man aus der Ukraine, wo eine Drohne oben überwacht und dann später auch das Schadensbild begutachtet und alles auf Video überträgt und unten eine weitere Drohne den Angriff vollführt. Und man erkennt an all dem schon, dass es eine hochspezialisierte, sehr, sehr ausgereifte Vorgehensweise. Also es sind keine Hobbyakteure, sondern absolut professionelle, höchstwahrscheinlich staatliche Akteure, die sowas überhaupt können.
Natürlich steht nicht Made in Moskau auf so einer Drohne, das ist ja keine
Überraschung. Ja, man wird bei hybriden Angriffen weder jemanden finden, der eine Pelzmütze trägt mit einem roten Stern drauf, wie man das aus Filmen kennt, noch wird die Botschaft oder die russische Regierung zugeben, ja, die hybriden Angriffe, das waren wir. Der Witz aus russischer Perspektive an hybriden Angriffen ist doch, dass man immer Nein sagen kann und immer sagen kann, wir waren es nicht. Und wenn Sie sich die russische Geschichte der hybriden Kriegführung angucken, bis hin zur Gründung dieser berühmten Wagner-Truppe, dann ging es doch immer darum, handlungsfähig zu sein, aber gleichzeitig abstreiten zu können, dass man selbst das gewesen ist. Insofern würde ich jetzt weder das Schapka mit dem roten Stern noch das Zugeben der Russen, ja, wir waren es, erwarten in diesem Zusammenhang.
Dann überrascht ja auch nicht, wie die russische Botschaft reagiert hat. Die hat ja behauptet, nur die Ukraine könne dahinter stecken, um die Welle von, Zitat, antirussischer Hysterie in Deutschland am Laufen zu halten. Das kann man ja dann auch als eine hybride Angriffsform sehen, eigentlich, diese Desinformation, wenn Sie so wollen.
Ja, die antirussische Hysterie wäre wesentlich kleiner, wenn Russland damit aufhören würde, andere Länder zu überfallen. Und wenn Russland in seine Grenzen zurückkehrt und da bleibt, wäre die Russland-Freundlichkeit wahrscheinlich wesentlich höher ausgeprägt. Aber das mal beiseite. Russland versucht damit ganz gezielt in populistische und extremistische Narrative hineinzusteigen. Und diese Erzählung wird ja auf unserer Seite auch verbreitet. Also es gibt so ein gegenseitiges Verstärken der russischen Desinformation mit Meinungen und Beiträgen, die in unserer Debatte stattfinden. Und es wird schon großflächig in Deutschland behauptet, die Ukraine würde ständig irgendwelche Dinge machen, um uns in diesen Krieg hineinzuziehen. Und in Russland, im Grunde ist das bequem für Russland. Man kann sich diese Erzählung nehmen, die aus AfD-Kreisen oder BSW-Kreisen, das kann man manchmal ja gar nicht so genau unterscheiden, kommt und das einfach auch verbreiten als russische Seite. Ist so eine Art Verstärker.
Bleiben wir bei hybriden Bedrohungen und der Frage, ob sich Deutschland eigentlich entschlossen genug wehrt gegen solche Bedrohungen. Wie sehen Sie das?
Ja, bisher ist in Bezug auf hybride Kriegführung, und das ist ganz bemerkenswert, weil die maßgebliche Doktrin zu hybrider Kriegführung durch Russland, die sogenannte Gerassimow-Doktrin von Generalstabschef Gerassimow, der ja bis heute im Amt ist, aus dem Jahr 2013 stammt. Jetzt haben wir heute das Jahr 2026, das ist 13 Jahre später. Und wir sind im Wesentlichen darauf beschränkt, wenn etwas passiert bei uns, das als Einzelereignis anzusehen, hinterher zu gucken, festzustellen, oh, das ist aber schlimm. Und das war's dann im Großen und Ganzen. So gehen wir mit Cyberangriffen im Wesentlichen um seit Jahrzehnten, obwohl da Milliardenschäden entstehen, aber auch mit Sabotage an Infrastrukturen, mit Drohnenüberflügen, mit Verletzungen des Luftraums. Sind wir so umgegangen und gehen bisher so damit um? Und ich sehe da die große Schwäche, dass das beim Angreifer keinerlei Kosten verursacht. Also man kann uns angreifen, auch Schäden verursachen und daraus folgt nichts. Warum soll man dann damit aufhören? Zumal man ja ganz bequem immer behaupten kann, man sei es nicht gewesen. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man wehrhafter werden kann bei hybriden Bedrohungen. Eine habe ich vorhin schon erwähnt. Dazu sind einige Staaten übergegangen. Man kann Informationen, die man hat, zum Beispiel durch Nachrichtendienste, die bisher geheim sind, öffentlich machen, um zu zeigen, was droht da, was passiert da, wie werden diese Dinge gemacht. Und ich finde, das ist ein probates Mittel der Wehrhaftigkeit. Es gibt auch einige Staaten, denken Sie an die Republik Moldau und die versuchte Beeinflussung der letzten Wahlen dort, die sehr gut geworden sind. Die hatten auch Hilfe von einigen Partnern, aber sind gut geworden bei Finanzermittlungen, weil bei hybriden Angriffen häufig Geld fließt. Da wird jemand bezahlt für eine Brandstiftung oder um ein Paket von A nach B zu bringen oder ähnliche Dinge. Das Geld fließt vielleicht bar, vielleicht über irgendwelche Online-Geldübermittlungen, vielleicht auch über Kryptobörsen. Und diese Finanzermittlungen, die gehören zum Kampf gegen hybride Bedrohungen dazu. Und in der Moldau war man relativ erfolgreich damit, zum Beispiel Kryptobörsen zu finden, die genutzt worden sind, um Leute zu bezahlen, die bei der Wahlbeeinflussung eine Rolle spielen sollten. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit der Abschreckung im Sinne einer Wenn-Dann-Beziehung, wo man der anderen Seite mitteilt, wenn ihr mit Sprengstoffdrohnen Flughäfen angreift oder mit Hackern, mit russischen IPs, Krankenhäuser oder öffentliche Verwaltung in Deutschland angreift, dann tritt für euch eine Folge ein. Das heißt nicht, dass man auf eine Drohne mit einer Drohne antworten muss oder auf einen Hack mit einem Hack, sondern man kann ja zum Beispiel Visa stornieren oder russische Schiffe nicht in Häfen lassen oder andere Elemente finden, wo man weiß, das verursacht auf der anderen Seite Kosten und das ändert die Kostenkalkulation über diese hybriden Angriffe. Und ich glaube, dass diese Wehrhaftigkeit unbedingt notwendig ist.
Hörerinnen und Hörer schreiben uns regelmäßig, was sie bewegt. Da kommt oft das Thema Zerstörung von Unterwasserkabeln vor und auch, wie wir mit der Schattenflotte umgehen, im Ostseeraum beispielsweise. Wäre auch dort ein entschiedeneres Vorgehen geboten aus Ihrer Sicht?
Zunächst mal gibt es hier einen interessanten statistischen Zusammenhang in dem Sinne, dass seitdem die NATO mit Baltic Sentinel eine größere Operation durchführt im Ostseeraum, die Schiffe, die dort fahren, überhaupt gar nicht mehr zufällig mit dem Anker Kabel kaputt machen. Also ich finde das ganz interessant. Also vorher war das ja angeblich alles Zufall und das war nie ein Angriff und da sind einfach chinesische Schiffe mit russischen Kapitänen oder ähnliche Dinge und die wollten das gar nicht und so. Aber seit die NATO da stärker präsent ist, hat das aufgehört. Weniger Zufälle offenbar. Das ist ganz interessant, zeigt aber auch, wenn man die Aufmerksamkeit darauf legt, wenn man etwas unternimmt, kann man hybride Angriffe verhindern. Vielleicht hatte diese NATO-Mission auch den Effekt, der anderen Seite zu sagen, guck mal, wir sehen, was ihr hier macht. Wir wehren uns und schon allein das hat eine gewisse Wirkung. Das meinte ich auch mit sozusagen der Freigabe von bisher geheimen Informationen oder dem präemptiven Informieren über bevorstehende russische hybride Angriffe, wie das die baltischen Staaten und Polen gerade gemacht haben. Sozusagen das Spektrum der hybriden Angriffe ist ja so breit, dass man sich gar nicht alles ausdenken kann, was da noch kommen könnte. Und gerade deswegen ist doch die Erkenntnis, man kann sich nicht nur auf Resilienz und Abwehr verlassen, sondern man muss auch in der Lage sein, der anderen Seite Schmerzen dafür zu bereiten, dass sie uns angreift. Gerade deswegen ist die doch so wichtig.
Ich will nochmal Ihre Ukraine-Expertise nutzen und auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine schauen. Wie bewerten Sie die Lage derzeit, die militärische Lage auf beiden Seiten?
Ja, wir sind in einer Phase, wir hatten schon öfter mal solche Phasen, aber wir sind in einer Phase, wo man fast sagen kann, dass es zwei parallele Kriege gibt. Es gibt einen Krieg im Osten und Südosten der Ukraine, der dadurch geprägt ist, dass die Russen immer wieder angreifen und die Ukrainer sich verteidigen, vor allen Dingen mit Drohnen, wo gerade die Nachricht öffentlich geworden ist, dass die Ukraine da in einem Gebiet eine ganze Reihe von Ortschaften wieder unter Kontrolle bekommen hat. Das würde ich jetzt nicht überbewerten, also es ist jetzt keine große Gegenoffensive, auch wenn das mancher vielleicht so darstellen möchte, sondern das ist eher so die Bereinigung in der Grauzone, weil es ja keine Frontlinie gibt, sondern eher so eine Zone mit einigen Kilometern, manchmal sogar 30, 40 Kilometer Breite, wo es eine ganze Reihe von Ortschaften gibt, wo man schon länger gar nicht mehr genau wusste, wer kontrolliert die jetzt eigentlich. Also da hat die Ukraine jedenfalls mehr Gebiet jetzt wieder unter ihrer Kontrolle, als Russland im gesamten Jahr 2026 einnehmen konnte. Und daran sieht man schon an diesem Beispiel, dass die Lage da sehr festgefahren ist. Also Russland greift immer wieder an, wird durch ukrainische Drohnen vor allen Dingen zurückgeschlagen. Es gibt sehr hohe Verluste auf der russischen Seite, im Wesentlichen ohne Ergebnisse. Und das scheint jetzt ja schon seit längerem nicht nur der Zustand zu sein, sondern das scheint auch noch länger einfach so als Equilibrium weiterzugehen im Osten und im Südosten der Ukraine. Parallel dazu gibt es einen sehr dynamischen Krieg in der Luft, der ja dadurch geprägt ist, dass die ukrainische Seite ihre Möglichkeiten für Schläge tief nach Russland hinein und tief auf die Krim immer weiter ausgebaut hat in den letzten Monaten, mehr produziert hat, neue Technologien reingebracht hat, auch im entfernten Sibirien mittlerweile Ziele erreichen kann, und dass Russland auf der anderen Seite die fehlende Abwehr für ballistische Raketen auf der ukrainischen Seite gnadenlos ausnutzt und immer stärker sich darauf konzentriert, mit ballistischen Raketen vor allen Dingen nach Kiew hinein zu schlagen, um da entsprechende Bilder zu produzieren. Also auch da muss man leider sagen, es deutet alles darauf hin, dass beides noch länger so weitergehen wird, sowohl die Schläge der Ukraine tief nach Russland hinein als auch die ballistischen Raketen, die vor allen Dingen Kiew treffen. Das ist die Lage, ist eine Lage, wo Russland nichts erreicht mit diesem Krieg, den Krieg aber weiterführt, wo die Ukraine hofft, durch die Deep Strikes nach Russland hinein vielleicht eine Möglichkeit zu eröffnen, um über einen teilweisen Waffenstillstand sprechen zu können. Aber insgesamt auch eine deprimierende Lage, weil alles darauf hindeutet, dass das sowohl in der Luft als auch im Boden noch länger so weitergeht.
Neben dem spürbaren Wunschdenken, diesen Krieg endlich zu beenden, und Vorschlägen, die Selenskyj angeblich den Amerikanern unterbreitet haben soll, dazu hören wir ja aus Moskau, dass Putin unter Umständen Mobilisierungspläne hat nach den sogenannten Wahlen, also den Wahlen zur Duma, die im September stattfinden. Was würde das für diesen Krieg bedeuten, wenn Putin nochmal Hunderttausende Soldaten rekrutieren würde?
Das wäre ein Weiter-so. Also Putin führt einen Krieg weiter, den er militärisch nicht gewonnen hat und wo es auch aussichtslos scheint, den militärisch zu gewinnen. Aber er führt ihn weiter, um den Druck aufrechtzuerhalten, weil er hofft, dass vielleicht politisch ein Sieg möglich ist. Putin hat ja im ganzen Jahr 2025 darauf gesetzt, dass dieser politische Sieg ihm durch Donald Trump ermöglicht wird. Das ist dann nicht so gekommen. Trump konnte die Ukraine nicht dazu zwingen, die russischen Forderungen zu erfüllen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Putin noch im Verlaufe dieses Herbstes auf die Idee kommt, ob nicht vielleicht die Europäer, vielleicht auch Deutschland, ihm dabei helfen könnte, dass die Ukraine endlich seine Bedingungen erfüllt. Aber wenn er jetzt mobil macht, dann ist das ja ein Signal des Weiter-so. Also nach der gescheiterten Frühjahrsoffensive und Sommeroffensive des Jahres 2026 wird dann trotzdem stoisch die Frühjahrs- und Sommeroffensive des Jahres 2027 geplant. Ich glaube übrigens nicht, dass Putin eine richtig große offizielle Generalmobilmachung anberaumt in Russland. Er will das unbedingt vermeiden, weil die letzte Mobilmachung relativ am Anfang des Krieges ein absolutes Desaster war, auch aus seiner persönlichen Sicht. Aber es wird mehr Zwangsmaßnahmen geben und nicht mehr so viel bezahlte Rekruten auf der russischen Seite, weil man das Geld dafür auch nicht mehr hat. Aber dann wird eben mit Zwang mobil gemacht.
Warum war das ein Desaster, muss ich kurz nachfragen?
Ja, diese Generalmobilmachung, die es mal gab in Russland, die hat dazu geführt, dass selbst langjährige Loyalisten, wie zum Beispiel der Bürgermeister von Moskau, sich darüber beschwert haben, dass Bilder produziert worden sind in sozialen Medien, in Telegram-Kanälen und anderswo, von den Häschern, die da die Leute wegfangen, und das auch in den großen Städten, wo die Eliten sind, die Putin eigentlich mit dem Krieg nicht behelligen wollte. Es hat zu Beschwerden aus der Wirtschaft geführt, weil da unsystematisch die Arbeitskräfte weggefangen worden sind, wo man eh schon Arbeitskräftemangel hat. Es hat viel, viel Unruhe erzeugt, sodass Putin danach dazu übergegangen ist, eher so eine verdeckte Mobilmachung weiterzuführen, wo die Regionen Zahlen genannt kriegen, wie viele Leute sie anschleppen sollen für den Krieg. Und das reicht dann von, man bietet sehr viel Geld an, bis hin, man lässt Kriminelle aus Gefängnissen frei oder zwingt Leute, die Schulden haben, ihre Schulden an der Front abzuarbeiten. Und meines Erachtens wird das auch so weitergehen mit solchen Zwangsmaßnahmen und nicht mit einer neuen Generalmobilmachung. Es gibt allerdings nationalistische Kreise, also sehr starke nationalistische Kreise in Russland, die fordern immer wieder diese Generalmobilmachung und setzen Putin unter Druck, weil sie glauben, dass man nur durch so einen im Grunde totalen Krieg jetzt die entscheidenden Dinge vollbringen kann.
Ich will Sie zum Abschluss noch auf einen Wall Street Journal Bericht ansprechen, der für Unruhe gesorgt hat, auch hierzulande. Demzufolge könnte ein begrenzter russischer Angriff auf einen NATO-Staat schon in den kommenden Jahren stattfinden. Das gehe aus US-Geheimdienstberichten hervor, in denen Szenarien von einem Cyberangriff bis hin zu einem kleinräumigen Landangriff thematisiert wurden. Bislang haben auch viele Experten in dieser Sendung den Zusammenhang hergestellt, solange Putin in der Ukraine gebunden ist, nicht vorankommt, haben wir noch Zeit, uns sozusagen vorzubereiten. Jetzt gibt es sozusagen Nervosität, ob vielleicht doch früher ein provokanter Angriff stattfinden könnte. Sehen Sie das auch so?
Das geht ja bis dahin, dass es einige gibt. Und ich habe ja auf die aus dem Baltikum und aus Polen heraus veröffentlichten Geheimdiensterkenntnisse schon angespielt, die sagen, das kann in den nächsten Wochen und Monaten solche Ereignisse geben. Man muss sich dabei aus meiner Sicht vor Augen führen, es geht nicht um den Angriff einer riesigen russischen Streitmacht per Land, um vorzumarschieren und Europa zu erobern, sondern es geht um eine Kombination aus hybriden Angriffen, verdeckten Angriffen und vielleicht kleinen Inkursionen in NATO-Gebiet, um zu testen, ob denn die NATO zusammenhält. Und die russische Vorstellung ist ja, man macht sowas aus russischer Perspektive, sagen wir mal in Lettland oder in Rumänien. Und dann gibt es sehr viele in der NATO, die sagen, ah, da müssen wir doch nichts machen. Das wäre doch aus russischer Perspektive ideal, wenn das zu einer Spaltung in der NATO führt, zu unterschiedlichen Auffassungen. Und ich sage jetzt mal so, ketzerisch, so unvorstellbar finde ich eine Situation gar nicht, wo etwas passiert an der Südostflanke oder an der Ostflanke der NATO und in Deutschland beginnt die Diskussion, müssen wir denn wirklich was machen? Kann man da nicht irgendwie auch beruhigen? Würde eine Reaktion nicht Putin provozieren? Das strahlen wir ja auch aus, dass wir immer besänftigen wollen und immer eigenes Handeln vermeiden wollen. Und das ist ja hochgefährlich. Wir senden jedenfalls kein klares europäisches Abschreckungssignal an Putin. Und ich glaube, ein Grund, warum das gerade intensiver diskutiert wird, ist doch, dass Putin allein darauf guckt, was machen die Vereinigten Staaten von Amerika? Und dass er als Möglichkeit begreifen würde, wenn er sich sicher wäre, die USA stellen sich für die europäische Verteidigung nicht hin. Darin würde Putin eine Chance sehen, seinen strategischen Zielen näher zu kommen mit solchen Provokationen oder mit solchen begrenzten Aktionen irgendwo an der Ostflanke. Jetzt ist das so, wir können uns nicht sicher sein, was die USA betrifft. Das heißt aber auch, Putin kann sich auch nicht sicher sein, dass die jetzt wirklich nicht mehr da sind.
Ich danke für Ihre Zeit und Ihre Expertise und auch Ihre Einschätzungen zu diesem angesprochenen Szenario. Danke, Nico Lange.
Vielen Dank für die Einladung.
Und vielen Dank euch, Stefan, für dieses spannende Interview. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag, denn wir befinden uns ja nach wie vor in den Sommerferien, senden also eine Ausgabe pro Woche. Und wir freuen uns nach wie vor über Anregungen, Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es hilft uns übrigens auch sehr, wenn ihr den Podcast liked oder kommentiert auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Und damit verabschieden sich für heute Astrid Korall
und Stefan Niemann. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch.
Ist ja gar nicht so einfach, Hoffnung zu finden in dieser Zeit. Ich war an einem Ort, wo Menschen die noch haben. Glauben, dass alles schon irgendwie in die richtige Richtung läuft.
CO2 ist Leben, meine Damen und Herren. Und deswegen Freispruch für CO2.
An einem Wochenende, das einen neuen Hitzerekord brechen wird, bin ich auf eine Konferenz gegangen, die die Klimakrise nicht ganz so ernst nimmt.
Nee, es geht ja nicht. Heiß ist wissenschaftlich, aber zu heiß ist eine moralische Wertung. Und das ist genau der Punkt.
Gefunden habe ich dort das seltsame Gefühl von Triumph. Ich höre hier oft, wir haben es ja immer schon gesagt, am Ende kümmert sich eh keiner ums Klima. Und da haben sie einen Punkt.
Dabei waren sich Ende der 80er eigentlich alle schon einig. Die Erde wird heißer.
We're in the soup and it's steaming.
Also lasst uns was tun.
Der Treibhauseffekt, das ist ja keine Erfindung von irgendwelchen Wolkenkuckucksheimern, sondern das ist eine Realität.
Aber etwas dagegen tun, das würde das Geschäftsmodell einer der mächtigsten Industrien bedrohen. Also greift die zu einer wirkungsvollen Waffe. Dem Zweifel. Wir sind seiner Entstehung hinterhergereist. Von Konferenzsälen in Sachsen-Anhalt bis nach Washington D.C.
USA! I actually think it's evil. Just plain evil.
They have an infinite amount of money and you just never know.
Wir erzählen die Geschichte einer Industrie, die Zweifel herstellt.
I think there's a saying in German, Lügen haben lange Beine.
Seit 50 Jahren, in den USA, in Europa und auch in Deutschland.
Natürlich gibt es Klimawandel, aber es ist minimal.
Wer profitiert von dieser Industrie? Wer hält sie am Laufen? Und warum ist sie so verdammt erfolgreich?
Das sollte nicht im Podcast landen.
Das ist Reich, das Geschäft mit dem Zweifel. Ein neuer Doku-Podcast. Ab 13.8. in ARD Sounds und überall sonst, wo ihr Podcasts hört.
Wird es jetzt eigentlich heißer oder nicht?
Sind Sie Meteorologe oder ich?